Im Jurassic Park, da bekommen wir ein Bild davon, wie die verschiedensten Dinosaurier aussehen. Auf ungezählten Postern, in ungezählten Kinderzimmern und in ungezählten Büchern über die Urzeitriesen, da sehen wir die auch. Diese lange ausgestorbenen Lebewesen, die auf uns Menschen so eine mächtige Faszination ausüben. Quicklebendig springen sie uns aus den Bildern entgegen. Aber woher will man eigentlich wissen, dass die so ausgesehen haben? Und was die für Charakterzüge hatten? Dennis Janssen ist Experte auf dem Fachgebiet der Dinosauriermalerei. Und für sein Buch Vom Fossil zum Bild ist er jetzt auch für den renommierten Buchpreis, den Opus Primum Preis, nominiert worden. Schönen guten Tag, Herr Janssen.
Hallo, guten Tag.
Also, es gibt Knochenfunde, Riesenskelette, in diversen Naturkundemuseen hängen die rum. Aber woher wissen die Menschen, wie der Dinosaurier ausgesehen hat? Überlebende Zeugen dürfte es nicht geben. Die Poster in den Kinderzimmern, sind die jetzt einfach nur erfunden oder wie kam das?
Erfunden sind sie nicht. Der Dinosaurier ist ja im Gegensatz zum Drachen oder zum Yeti kein Produkt der Fantasie, sondern ein wissenschaftlich nach Regeln konstruiertes Wesen, das aus gefundenen Versteinerungen zusammengesetzt werden muss. Das heißt, wir finden einen Schädel da, ein Stück vom Schwanz an einer anderen Stelle und dann vielleicht noch eine Sichelkralle. Und ein findiger Paläontologe nimmt dann einen Wirbel dazu, findet noch den Schenkelknochen und fertigt die fehlenden Rippen nach. So, und fertig ist der Velociraptor.
Per Knochen. Da ist ja noch keine Farbe und kein Fleisch dran.
Genau, und wir denken eben, dass diese Dino-Bilder, die uns umgeben, nur auf dieser wissenschaftlichen Arbeit basieren. Das ist aber nur zu einem kleinen Teil so. Genau, weil, wie Sie sagen, viel verloren gegangen ist. Wir haben keine Haut, keine Schuppen, keine Federn. Wir wissen also nicht, welche Farbe diese Tiere hatten. Es gibt auch keine Muskeln oder anderes Weichgewebe. Also hatten die jetzt Rüssel? Oder waren die schlank oder drahtig und athletisch? All das sind Dinge, die Künstler im besten Sinne rekonstruieren oder erfinden müssen.
Mhm. Wann ist denn der erste Dino, so ein bisschen so wie wir die heute kennen, gemalt worden? Und wieso haben die Menschen damit überhaupt angefangen? Machen wir erstmal den ersten Teil der Frage.
Das erste Bild, das einen, ich sag mal, wissenschaftlich rekonstruierten Dinosaurier oder ganz viele sogar davon zeigt, ist von 1830, ein Aquarell von Henri Delabèche, der sich ausgemalt hat, wie die urzeitliche Küste in Dorset in England ausgesehen haben mag.
Und da gehört der dann rein, der Dino?
Da gehört der Dino rein, zusammen mit Flugsauriern und Fischsauriern. Und das Besondere ist hier eben, dass auch die ganze Idee des Dinosauriers erst in den 1820er, 1830er Jahren überhaupt erst erfunden wird. Man findet diese Tiere und man ordnet sie nicht mehr einem Mythos zu, also sagt, das sind Überreste von Drachen oder Ähnlichem, sondern man beschäftigt sich wissenschaftlich damit und versucht herauszufinden, was das für Tiere waren, die uns diese Reste hinterlassen haben.
Also wissenschaftlich forschen tut der Mensch ja gerne und das hat man dann also auch mit diesen Knochen gemacht, mit einer besonderen Faszination, als wenn man jetzt andere Dinge untersucht. Also was finden die Menschen daran so spannend an diesen Dinos?
Was finden wir faszinierend? Ein amerikanischer Psychologe hat mal gesagt, das ist ein Dreisatz. Er sagte, because they are big, fierce and extinct. Also riesig, wild und ausgestorben. Das heißt, wir können diese Dinge betrachten und darüber staunen, auch über ihre Gewaltigkeit und sind dabei immer mindestens 65 Jahre sicher entfernt. Das ist so ähnlich, wie wenn wir einen Vulkanausbruch oder eine ähnliche Naturgewalt von einem sicheren Platz aus betrachten können.
Lassen Sie uns mal in die Bibel gucken. Es gibt nämlich eine ganz spannende Verbindung zwischen den Bildern von Dinosauriern und dem Alten Testament. Da haben Dinosauriermaler eine Bibelstelle des Propheten Ezechiel benutzt, um zu begründen, wieso nun eben diese eben erwähnten toten Knochen von Dinos in Bildern zum Leben erweckt werden dürfen. Wie ging diese Geschichte?
Ja, klassischerweise begründen bildende Künstler ihr Tun mit Sagen und Legenden von Göttlichkeit und Schöpferkraft. Im antiken Griechenland kennen wir die Sage von Pygmalion, der eine Skulptur geschafft hat, die so perfekt und so menschlich aussah, dass sie tatsächlich auch zum Leben erweckt wurde. Und Bei den Dinosaurierkünstlern ist das etwas anders. Die nehmen sich als Gründungsmythos die Geschichte von Ezekiel, der im Knochenfeld steht, in einer seiner Visionen, mit den verdorrten Gebeinen um sich herum. Und Gott spricht zu ihm, sagt den Knochen mein Wort und sie werden auferstehen. Und er macht das und dann plötzlich fügen sich die Knochen zusammen, dann werden Sehnen um die Knochen gespannt, Fleisch, Muskeln setzen sich dran und zuletzt die Haut und dann stehen sie auf und werden lebendig. Und das ist genau das, was auch der Dinosaurierkünstler tut. Er muss zuerst die Knochen zusammensetzen, dann muss er sich überlegen, wie der Bewegungsapparat die Muskeln ausgesehen haben. Er packt Haut drüber und schließlich bringt er sie in ein lebendiges oder sich in der Bewegung anzusehendes Modell.
Es gibt ja das Bild vom lebendigen Dino, das sich im Laufe der Geschichte verändert hat, ne, Herr Janssen?
Mhm.
Was haben wir denn so für Charaktereigenschaften und warum noch obendrauf gepackt?
Ich glaube, dass der Dinosaurier dadurch, dass er einfach schon so lange tot ist und wir gar nicht wissen, wie er so, also was heißt, der Dinosaurier ist natürlich auch nicht ganz korrekt, aber die Dinosaurier, die verschiedenen Arten von Dinosauriern, wie die so drauf waren, wissen wir nicht. Ne, es gibt keinen störrischen Esel da oder so wie einen störrischen Tyrannosaurus.
Ja, aber wir haben diesen Brontosaurus, der immer so große Augen hat und mit Kindchenschema sehr schön aussieht, als wenn er grinst. Und wir haben diesen doch sehr aggressiven und laut brüllenden T-Rex.
Beides Crowdpleaser für die Kinder. Ich glaube, wie gesagt, er ist eine Projektionsfläche und die ändert sich auch mit der Zeit. Also wir können zeigen, dass am Anfang, als das losging, die Dinosaurierbilder, Urzeitbilder noch total romantisch und ruhig waren. Dann kommt das viktorianische Zeitalter, wo man sich doch sehr begeistert für eine wilde Natur durch die industrielle Revolution hat man so tief gebohrt und man hat plötzlich neue Bodenschätze, man hat Lokomotiven, man hat Dampfmaschinen und eine ganz neue Vorstellung von Kraft. Und die muss auch ins Bild gebracht werden und der Dinosaurier bietet sich dafür gut an. Dann findet man in Amerika riesige Raubsaurier und es wird immer dramatischer. Und Hollywood, der Film, spielt da mit seinen Action-Szenen natürlich auch eine große Rolle. Und schließlich haben wir eigentlich keine Tiere mehr vor uns, sondern eher Monster.
Kann das denn auch sein, dass wir in, ich weiß nicht, 200 Jahren Bilder von Dinosauriern haben, die total anders sind, als wie wir jetzt so sagen, so sah der Saurier aus?
Die Frage hat zwei Seiten. Einerseits finden wir natürlich immer mehr raus über die Dinosaurier. Bei manchen können wir sogar schon feststellen, welche Farbe sie denn nun doch hatten. Ob sie Federn getragen haben. Ja, wir finden auch durch neue Techniken immer mehr aus alten Fossilien raus. Und das andere ist die Frage, für welche Arten von Bildern wir uns interessieren. Wollen wir überhaupt noch Zweikampfszenen und brüllende Raubsaurier oder interessieren wir uns vielleicht mehr dafür, wie das Sozialverhalten der Tiere war? Haben sie Brutpflege betrieben? Wie sah das aus?
Heißt das, wir dürfen beim Dinosaurier auch immer lustig dazu erfinden, was uns gerade einfällt?
Das glaube ich wiederum nicht. Wir müssen ja sowieso heutzutage sehr gut aufpassen, dass wir Wissenschaft und Fake News nicht vermischen, also bei dieser ganzen Corona-Debatte. Was ich wichtig finde, ist, dass Dinosaurierbilder so eine durchgehende Wissenschaftskommunikation sind und gerade Kinder dadurch angefixt werden können, sich mit naturwissenschaftlichen Basiskonzepten auseinanderzusetzen, mit Ökosystemen, mit dem Aussterben von Arten, vielleicht sogar mit dem Klimawandel. Und dass diese Beschäftigung, dieses Zurückfinden zu naturwissenschaftlichen Kenntnissen, vielleicht auch durch faszinierende Bilder, wird immer wichtiger.
Warum haben Sie eigentlich angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie die Bilder von Dinosauriern entstanden sind?
Ich habe als Kunsthistoriker ja mit Bildern und den Menschen, die sie machen, viel zu tun, mit Meistern wie Rubens oder Rembrandt. Aber ich hatte immer eine Faszination für Bilder, die auf die gleiche Art und Weise handwerklich gestaltet werden, wo auch eine großartige Künstlerhand dahinter steht, die aber von uns nicht als Kunst wahrgenommen werden. Also Dinosaurierbilder hängen nicht im Kunstmuseum, werden nicht in der Galerie verkauft, sondern die finden sie nur im Naturkundemuseum. Mhm. Und das, obwohl die dieselben Spuren von Meisterschaft tragen können, obwohl sie uns faszinierende Geschichten erzählen können oder uns einfach durch ihre Farben und Formen begeistern.
Haben Sie ein Dinosaurier-Poster bei sich zu Hause hängen?
Als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich so ein großes Schulklassen-Lernposter mit den verschiedenen Erdzeitaltern über meinem Schreibtisch hängen, damit ich nicht immer Jura und Kreidezeit verwechsle. Ich bin dann ja doch nur Kunsthistoriker und kein Paläontologe. Mhm. Aber sonst sind die Dinosaurierbilder bei mir vor allem in vielen, vielen Büchern im Regal vorhanden.
Dennis Janssen, ein Experte auf dem Fachgebiet der Dinosauriermalerei, hat ein Buch vom Fossil zum Bild rausgebracht und da genau untersucht, wie diese lebendigen Darstellungen von Dinos entstanden sind, obwohl wir gar nicht so ganz genau wissen, wie sie genau gelebt haben. Erschienen ist das Buch im Deutschen Kunstverlag. Herzlichen Dank, Herr Janssen, fürs Herkommen ins Domradio.
Vielen Dank.